Essen scheint heute also eine komplizierte Sache zu sein. In Afrika müsste längst kein Kind mehr verhungern, wenn das Geld, das wir Deutschen jedes Jahr für Diätbücher, diätische Lebensmittel und Abnehmkurse ausgeben, für diese Kinder zur Verfügung stünde. Dabei werden die Deutschen von Jahr zu Jahr, allen Aufklärungsbemühungen zum Trotz, übergewichtiger oder schlicht fetter. Schätzungen gehen so weit, dass bereits rund die Hälfte der Kosten des Gesundheitswesens durch Übergewicht und Krankheiten aufgrund falscher Ernährung verursacht wird. Der Fastfood-Anteil an der Ernährung steigt, ungeachtet aller Erkenntnisse über die ernährungsphysiologischen Risiken. Der Umsatz mit synthetischen Nahrungsmittelzusätzen erreicht jährlich Rekordwerte. Warum nur, fragt man sich, ist gesunde Ernährung für immer mehr Menschen zu einer seltenen Ausnahme geworden?
Gründe für diese Entwicklung gibt es zahlreiche. Ein Hauptpunkt ist die zunehmende und verwirrende Komplexität des im Grunde einfachen und natürlichen Themas. Nie war das Angebot an Lebensmitteln und Getränken in Deutschland größer, nie waren die Preise für Lebensmittel in Relation zum Einkommen und zur allgemeinen Kaufkraft der Bevölkerung niedriger als heute. Während in ärmeren Ländern und auch in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg noch bis zu 35% des verfügbaren Einkommens für Lebensmittel ausgegeben wurden, sind dies heute durchschnittlich gerade noch rund 10%. Damit hat der überwiegende Teil der Verbraucher eine nahezu unbegrenzte Auswahl, was, wo, wie und wie viel er isst, allerdings mit zwei dramatischen Begleitumständen. Zum einen steigt der Anteil synthetischer Lebensmittel rapide, was zur Folge hat, dass der Verbraucher für all das, was es halbwegs frisch oder naturbelassen im durchschnittlichen Supermarkt noch zu kaufen gibt, immer weniger Platz in den Regalen findet. Zum anderen sind unsere Ernährungsstrategien und unsere Physiologie nach wie vor und allein auf ein zu wenig und nicht ein zu viel an Nahrung ausgerichtet. Unser Körper hat gelernt, mit dem Mangel, nicht mit dem Überfluss umzugehen.
Hier also unsere Esstipps der Launologen.
Machen Sie Essen und Ernährung zu dem, was es ist, zu einem wirklich wichtigen Teil des Tages und einem immer wieder neuen, lustvollen Erlebnis.
Tipp 1. Essen Sie nicht nebenbei, beim Fernsehen oder beim Lesen.
Tipp 2. Nehmen Sie sich Zeit, Ihr Essen an einem angenehmen Ort einzunehmen. Richten Sie Ihren Teller attraktiv an und geben Sie sich dem sinnlichen Erlebnis hin, statt Industriekram zwischen Tür und Angel hinunterzuschlingen.
Tipp 3. Kaufen Sie sich einen Wok, ein Dutzend frischer Zutaten, etwas Sojaöl und ein paar frische Gewürze und probieren Sie drauf los. Frischer Fisch mit Apfelstückchen, kurz gebratene Hähnchenbrust mit Walnuss und Spinat erlaubt ist, was natürlich bleibt und Ihnen schmeckt.
Essen Sie langsam. Immer langsamer. Ganz langsam. In vorher festgelegten Portionen.
Essen Sie nur und wirklich nur dann, wenn Sie ernsthaft Hunger haben.
Und hier ist jetzt der vierte und letzte Punkt des Vier-Punkte-Programms für richtig gute Laune. Bewegung.
Vor einiger Zeit traf ich einen alten Arbeitskollegen. Vor 15 Jahren hatten wir kurz in derselben Firma gearbeitet. Wir waren uns sympathisch gewesen, daher unterhielten wir uns über die Familie, die Arbeit und das Leben. Dabei erzählte er mir seine Geschichte. Sie war sehr eindrucksvoll. Er sagte: Vor knapp 10 Jahren wurde ich zum Abteilungsleiter befördert. Ich arbeitete seit langem hart und viel. Nach der Beförderung wurde es noch schlimmer. Ich kam zu kaum etwas anderem. Ich reiste viel und hatte selbst dann, wenn ich im Büro arbeitete, noch häufig Termine am Abend, meist zum Essen. Es war sehr stressig. Ich hatte wieder mit dem Rauchen angefangen, nur wenig Zeit für meine Frau und meine 3 Kinder, keine Zeit für mich und wog 112 Kilo, fast 30 Kilo zu viel. Ich schlief schlecht, aß, was immer süß, fett und ungesund war, trank beinahe jeden Abend Alkohol und war meist zu spät, was immer ich auch tat. Das Einzige, was noch lief, war mein Job. An einem Freitagnachmittag im August, das ist jetzt ziemlich genau 6 Jahre her, brach sich mein Sohn bei einem Fahrradunfall Arm und Schlüsselbein. Außerdem hatte er eine Gehirnerschütterung. Er war damals 8. Ich raste von der Arbeit direkt ins Krankenhaus, wo meine Frau sich um ihn kümmerte. Er war blass und mitgenommen, aber schon ziemlich beruhigt, als ich ankam. Ich war, wie immer bei der Hitze, nass geschwitzt und völlig außer Atem und musste mich im Behandlungszimmer erst einmal erholen, fast mehr als mein Sohn. Der Arzt schaute mich ziemlich komisch an, sagte aber nichts. Als wir nach einiger Zeit gehen konnten, hielt mich ein anderer Arzt zurück. Er sagte mir, er mache sich Sorgen um mich und würde mich gern kurz untersuchen. Ich war etwas verwirrt. Wahrscheinlich habe ich nur deshalb zugesagt. Er machte ein EKG. Eine halbe Stunde später kam ein Kardiologe. Er sagte, er wollte noch einige weitere Untersuchungen machen. Daraufhin untersuchten sie mich bis in den späten Abend. Ich wurde sehr unruhig, meine Frau auch. Ziemlich spät gab man mir ein Einzelzimmer. Dann kam der Kardiologe. Er sagte mir, ich sei noch einen Wimpernschlag von einem schweren Herzinfarkt entfernt. Es sei ein Wunder, dass noch nichts passiert sei. Meine Herzgefäße seien stark in Mitleidenschaft gezogen und teils schon fast zu. Ich bräuchte sofort 3 Bypässe. Dann erklärte er mir, wie die Operation abliefe. Dass sie mit einer Säge mein Brustbein zertrennen würden, um den Brustkorb aufzustemmen und die Bypässe zu setzen. Dass das mein Leben fürs Erste retten würde, aber dass ich mit meiner jetzigen Lebensweise nicht die geringste Chance hätte, den 18. Geburtstag meines Sohnes zu erleben. Er gebe mir selbst mit den Bypässen höchstens 3-4 Jahre. Dann sei ich tot. Ich schwitzte wie wahnsinnig und ich bekam Todesangst. Über das Wochenende musste ich im Krankenhaus bleiben. Ich war völlig niedergeschlagen. Nachts habe ich geweint. Eigentlich war ich wegen meines Sohnes gekommen und dann sowas. Aber ich glaube auch, dass ich es wohl geahnt hatte und nur verdrängt habe, was mit mir in all den Jahren passierte. Am Montagmorgen, ich hatte keinen Bissen gegessen, kaum geschlafen und nur nachgedacht, erschien der Kardiologe. Ich sagte ihm, ich wolle keine Bypässe. Ich wolle überleben, aber ohne aufgesägten Brustkorb. Ich bettelte, weinte und ich fluchte. Am Ende setzten sie mir am Montag Stents, also Verbreiterungen für einige Blutgefäße im Herzen, eine ambulante Art der Behandlung und eine Vorstufe zur Bypass-Operation auf meinen ausdrücklichen Wunsch und gegen den ärztlichen Rat. Außerdem bekam ich die Adressen einiger Diätberater, ein paar Broschüren und ein Ultraschallbild meines Herzens. Eine Woche später, als ich mich wieder aus dem Haus traute, kaufte ich mir eine Rudermaschine, ein Mountainbike und ein paar Laufschuhe. Die Rudermaschine habe ich inzwischen verschenkt, mit dem Mountainbike fahre ich ab und zu im Sommer spazieren. Laufen tue ich seit diesem Montag aber jeden Tag. Anfangs konnte ich nur langsam gehen und ich hatte mir auch nur 3 Tage in der Woche für Sport vorgenommen. Aber es hat seit diesem Montag im Krankenhaus keinen Tag gegeben, an dem ich nicht morgens meine Schuhe angezogen hätte, um zu laufen. Egal wo ich war und was für einen Tag auch immer ich geplant hatte. Ich bin sogar auf Zypern gelaufen, mitten in Madrid und im tiefsten Winter in Stockholm. Es dauerte fast 3 Monate, bis ich 2 Kilometer am Stück schaffte. Aber die Veränderung kam sofort. Meine Essgewohnheiten regulierten sich automatisch. Ich war abends angenehm müde und morgens wacher. Ich brauchte irgendwann keine Zigaretten und keinen Alkohol mehr. Ich fing an, das Leben neu zu entdecken. Und bei vielen morgendlichen Runden dachte ich, ich sehe die Welt zum ersten Mal. Es war und es ist unbeschreiblich. Seit einem Jahr läuft meine Frau auch. Unser Sohn ist am Wochenende auch dabei. Nächstes Jahr laufen wir alle zusammen unseren ersten Halbmarathon und dann schauen wir mal weiter. Sie können mir glauben, sagte er, dass ich das Laufen vorher gehasst habe. Schon der Gedanke daran schien mir unerträglich. Heute weiß ich, es hat mir nicht nur das Leben gerettet, es hat mir sogar ein weiteres Leben geschenkt, unvergleichlich besser, als ich es vorher lange, lange Zeit hatte.